So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Money Talks von Force for Alle. Rückblickend auf die letzte Ausgabe zum Weltfrauentag mit der Finanzjournalistin Jessica Schwarzer und dem Thema, warum jede Frau ein Depot braucht, kann ich heute, glaube ich, feststellen, dass die Auswahl der Referenten nicht besser passen könnte zur aktuellen Zeit und zum aktuellen Thema. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema KI, Technologie und die nächste große Welle. Dazu habe ich einen Gast gleich am Mikrofon und auch hier live für euch, der euch alle bekannt sein sollte, unter anderem aus dem Format der Höhle der Löwen, aber auch als einer der bekanntesten Seriengründer und Tech-Investoren in Deutschland. Herzlich willkommen, Frank Thelen.
Ja, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Man hat natürlich schon viel von dem Format von dir gesehen und gehört und jetzt mal selber dabei zu sein, das freut mich sehr.
Sehr schön. Also auch vielen Dank von meiner Seite gleich vorneweg, dass du dir die Zeit nimmst in deinem dicht gedrängten Terminkalender, insbesondere in Tagen wie diesen. Und bevor wir mal ein bisschen in die Glaskugel schauen, und wir beschäftigen uns ja heute mit der Frage, wie sieht die Welt beispielsweise im Jahre 2030 aus? Lass uns doch mal ein paar Takte über die aktuelle Situation sprechen. Also heute Morgen habe ich wieder mal, und ich mache das Geschäft jetzt seit 21 Jahren, hektische Anrufe bekommen. Was passiert mit meinem Geld? Löst sich jetzt alles in Luft auf? Platzt die Tech-Blase? Manche fühlen sich erinnert an den neuen Markt. Und ich kann nur eins feststellen. Ich habe jetzt hier zwei Charts mitgebracht. Das, was man hier sieht, ist die Entwicklung dreier Titel, also Tesla in blau, Nvidia in grün und die Nasdaq in gelb, also der amerikanische Technologieindex. Kurzfristig würde ich mal sagen, ist gar nicht großartig, was passiert, außer dass die Gewinne seit Trump alle wieder in Luft aufgelöst worden sind.
Ja, also was genau, das ist natürlich eine wirklich verrückte Zeit und auch eine sehr volatile Zeit. Jetzt gerade vor dem Call kamen die neuen CPI-Zahlen, also die Frage ist der Inflation hier, die waren besser als erwartet, deswegen sind so aktuell, wenn man mal wieder auf Tagesdaten schaut, der Markt sehr, sehr positiv gestartet. Und ja, das sind verrückte Zeiten und wir versuchen natürlich auch, besonders auch mit Partnern, uns ein Bild von der Makrowelt zu machen und was da passiert. Aber sage ich mal, 95% sind wir von den Unternehmen und den Entwicklungen in Unternehmen geleitet. Also wir versuchen uns nicht zu sehr Makrosachen zu timen oder zu traden, sondern wir machen fundamental Analysen. Wir haben Überzeugungen von Unternehmen, von Märkten, von Technologien und versuchen dann, diese Volatilität auszunutzen. Nicht progressiv, aber teilweise schon. Das ist auch ganz gut gelungen. Aber ja, wir sind eigentlich ein fundamental langfristig long-only orientierter Technologiebaustein.
Ja, wir werden später auch über diese Möglichkeit sprechen letztendlich. Also was ist der Unterschied jetzt zwischen Big Tech und auch Small Tech in Anführungszeichen? Aber um das Thema nochmal, was ist passiert, auf einen längeren Zeitraum auszurollen. Ich habe die gleichen Werte hier nochmal hergenommen auf einen 5-Jahres-Vergleich. Also wir werden heute ja mal 5 Jahre in die Zukunft schauen. Wo stehen wir technisch in 5 Jahren? Wie profitiert man von der einen oder anderen Aktie oder Investitionsentscheidung heute in die Zukunft? Und was wäre passiert, wenn man 5 Jahre zurückgeht? Also wir hatten ja ein ganz spannendes Zeitfenster. Covid war 2020 und hier habe ich jetzt mal einen Chart ab 2020 weg. Also da waren die Investoren, sei es bei Tesla oder Nvidia oder wo auch immer, dann immer noch mit sehr, sehr viel Freude, glaube ich, unterwegs. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Fakt, egal in was jemand investiert, dass der Faktor Zeit mittlerweile ein bisschen aus dem Fokus gegangen ist. Ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, Frank, dass die Deutschen ihre Aktien im Durchschnitt nur noch 6 Monate halten. So das Gefühl vom Bausparer zum Daytrader. Und hier ja eigentlich komplett konträr zum Investorentypus handeln, der sagt, ich kaufe einmal ein Unternehmen und halte das dann über viele Jahre hinweg.
Ich glaube, das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache, weil ehrlicherweise ist mir sogar kein einziger Investor bekannt, dem ich vertrauen würde, der Makrothemen wirklich erfolgreich langfristig tradet. Also zu sagen, jetzt genau sehe ich, wie sich Makrothemen entwickeln. Deswegen bin ich jetzt voll short, jetzt bin ich voll long. Das versuchen ausgewählte Investoren, aber an sowas glaube ich überhaupt nicht. Und jetzt als Einzelperson, wo man nicht mal Zugriff auf umfangreiche Daten und Modelle hat, versuchen das zu traden, das ist wirklich eine Suicide-Mission. Also tut mir leid, kann ich einfach gar nicht anders benennen. Und im Grunde genommen finde ich das gut, wenn auch Leute aus Überzeugung heraus einzelne Aktien halten. Gerade gestern drehen gerade die neue DHDL-Staffel, kam Amius auf mich zu und sagt, hey Nike, ich habe diese Schuhe, ich finde die super, ich habe die Aktie gekauft, weil die müsste doch jetzt abgehen. Und dann habe ich halt gefragt, was sind denn so Fundamentaldaten? Und die kannte ich natürlich auch gar nicht, ist ja auch kein Finanzinvestor. Das heißt, ich finde das gut von der Idee her, einfach mal so langsam reinzuschnuppern. Ja. Aber so als sage ich mal, als Privatperson, Einzelperson wirklich einzelne Aktien auszuwählen und damit besser als der Markt zu sein, das ist auch hoch unwahrscheinlich. Trotzdem macht es Spaß und man soll es immer mal wieder mit kleinen Dingern versuchen. Aber ich kann nur sagen, wo wir das ja hier professionell mit einem großen Team und teurer Software und so weiter alles machen, es ist eine große, große Herausforderung, wirklich in Einzelaktien den Markt zu schlagen. Und wir sind auch immer stärker im Fokus, also wo wir noch genau investieren, haben zum Beispiel auch gewisse Teile rausgenommen, um wirklich da, wo wir sind, besser zu sein. Also es ist ganz, ganz schwer, einzelne Aktien zu picken, das oder so schon als Einzelperson, fast chancenlos, würde ich sagen. Und dann als Einzelperson zu timen und zu sagen, jetzt geht der Markt hoch und jetzt geht der Markt runter. Da muss ich auch sagen, bin ich ein großer Freund von dem berühmten DCA, also diesem Dollar Cost Averaging einfach. Und wenn es dann wie vor 2 Tagen oder so mal stark runtergeht, dann kann man stärker mal nachkaufen und den Sparplan vielleicht doppelt besparen. Aber als Einzelperson Markttiming zu betreiben, das ist für mich, würde ich abraten, ohne dass es jetzt hier Beratung sein soll.
Ja. Wenn man den Chart verlängert, und das habe ich jetzt aus eurer Präsentation raus, dann konzentrieren wir uns, gerade wenn es um das Thema Tech geht, ja sehr stark auf den amerikanischen Markt. Hier insbesondere der Standard & Poor's 500, also die 500 nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen der USA und die Nasdaq mit den 100 Tech-Unternehmen. Da war ja jetzt sehr, sehr viel Musik drin und auch der MSCI World, noch breiterer Index, wo man ja immer denkt, man kauft sich die ganze Welt ein, war natürlich getrieben und getragen durch diese Magnificent Seven, also die großen Tech-Unternehmen. Denkst du, dass es hier jetzt zu einem Art Bruch gekommen ist mit der Administration Trump? Oder ist es momentan nur eine temporäre Phase der Verunsicherung, was mit den Handelszöllen und dergleichen passiert?
Da waren ein paar spannende Themen von dir drin. Das eine ist diese Konzentration, dass man sagt, man kauft eine MSCI World, und am Ende des Tages ist es doch bei einem S&P und Nasdaq ja noch viel mehr sehr, sehr stark Nvidia oder eine Microsoft drin. Ich glaube, diese Konzentration in den passiven ETFs ist ein Problem. Und deswegen glaube ich auch, dass aktives Management wieder ein Revival sehen wird. Und das andere ist, wie sehen wir USA? Wir haben noch nie das so gesehen, dass USA das einzige Land ist, wo man investieren kann. Sondern wir haben zum Beispiel immer 10-15% China auch drin gehabt. Das ging natürlich auch in einigen Phasen wirklich schlecht, weil einfach die Aktien ganz, ganz schlecht gelaufen sind, obwohl sich die Unternehmen gut fundamental entwickelt haben. Jetzt in den letzten Wochen hat es uns auch gut geholfen mit der Performance. Aber wir glauben daran, es gibt einen gesamten Globus und es gibt überall auf der Welt besondere Chancen. Und deswegen zum Beispiel nur USA ist ein Fehler. Aber ich glaube auch, das, was jetzt manche sagen, hey, ich gehe jetzt komplett aus den USA raus, das sehen wir auch nicht. Denn man kann das als unsympathisch oder ethisch fragwürdig, sage ich mal, ansehen, was da Trump und ja auch Elon Musk, der ja aktuell auch da viel involviert ist in der Politik, macht. Aber das Land hat einen Plan. Ne? Da sind die Schulden runter, da werden ganz klar Kosten gesenkt. Vielleicht werden auch Dinge gestrichen, die besser nicht gestrichen werden sollten, weil sie an wichtigen Stellen helfen. Aber wenn ich jetzt mal rein meiner Investmentbrille darauf schaue und das Ethische beiseite lasse, dann ist das gut für die Wirtschaft, weil es werden ganz klar, dieses Schuldenproblem, das die USA hat, wird angegangen, es wird massives Cost-Cutting gemacht, Trump verhandelt. Das bringt eine Menge Volatilität, aber am Ende des Tages, meiner Meinung nach, verhandelt er und macht erstmal, geht ganz bold in solche Sachen rein. Am Ende des Tages einigt man sich. Mhm. Und rein wirtschaftlich, glaube ich, auch natürlich mit den Superunternehmen Amazon, Palantir und Tesla und was da alles ist, sind die sehr gut aufgestellt. Das heißt, wir sind schon weiter bullish auf die USA, aber genauso gibt es auch ganz viele andere tolle Märkte, die man bei uns im Portfolio findet.
Ja, du hast jetzt gerade China auch angesprochen. Es gibt ja noch eine andere starke Region oder wieder erstarkte Region, dank Trump und den jetzt frei werdenden Mitteln, die plötzlich da sein werden, Europa. Und wenn man mal Technologie anschaut, also jeder weiß, was Siemens für eine Historie mit sich hat, was wir in den 70er, 80er Jahren auch mit dem Wirtschaftswunder letztendlich in Deutschland so geschaffen haben und so dieses Made in Germany, vielleicht 2-3 Takte dazu. Man spricht ja oft und liest auch oft davon, auch von dir habe ich schon das eine oder andere darüber gelesen. Wir haben da so ein bisschen den Zug verpasst oder auch verschlafen. Können wir das aufholen? Wir sind zumindest bei der Regulierung ganz weit vorne in bestimmten Themen, aber siehst du da auch neben SAP noch andere Player, die da zu den Großen irgendwie hochkommen oder werden die sofort wegfusioniert und weggekauft, wenn sie irgendwie interessant sind am Kapitalmarkt?
Also ich glaube, generell muss ich leider sagen, dass ich jetzt von der Wirtschaftskraft von Deutschland im gesamten BIP und wie wir uns weltweit aufstellen, für die nächsten Jahre kein positives Bild sehe. Und das ist ja in Deutschland vor allen Dingen zum Beispiel ein Volkswagen oder andere Player. Und die Player, die so erfolgreich sind, wie zum Beispiel eine Deutsche Telekom oder ein SAP, die machen die Umsätze vor allen Dingen mit zum Beispiel in den USA oder anderen Ländern und sind dann im DAX und sind da erfolgreich, aber nicht in Deutschland. Aber trotzdem sehen wir immer wieder auch tolle Chancen in Deutschland. Wir waren zum Beispiel investiert bei About You und haben dann quasi unsere Aktien ja auch an Zalando sehr erfolgreich verkauft. Wir haben gerade eine Redcare, also eine Shop-Apotheke, sehr, sehr, sehr attraktiv gekauft, tolle Entwicklung. Also es gibt immer wieder auch Chancen, tolle Chancen in Deutschland für uns als Investoren, aber eher dann im abseits des Mainstreams. Und wenn ich jetzt aber nämlich fragst, Frank, mit deinen, sage ich mal, Gesprächen innerhalb der Spitzenpolitik, mit deinem View auf die globale Weltwirtschaft, da würde ich jetzt nicht sagen, dass wir jetzt zum Beispiel bullish einen DAX oder sowas langfristig sehen. Wenn also rein aus den Erträgen aus Deutschland, nochmal, der DAX wird getrieben von Unternehmen, die ihre Gewinne woanders machen.
Woanders machen, ja.
Da bin ich leider zum Beispiel auch die deutsche Autoindustrie, wir haben ja ein BYD, ist eine der, oder ist die größte Autoposition bei uns, auch größer als Tesla aktuell. Das mag sich vielleicht ändern, aber aktuell haben wir da BYD auch glücklicherweise größer gehabt. Das glaube ich, das wird für Volkswagen so, sehen wir ganz, ganz schlimme Jahre und damit ja auch mit der ganzen Zuliefererkette in Deutschland. Trotzdem, wir werden immer wieder gute Unternehmen, die man ja auch bei uns im Portfolio findet, investieren und tun das auch sehr gerne, aber das ist dann abseits des Mainstreams.
Wenn man die Geschwindigkeit anschaut, wie manche Dinge passieren, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich mache mein Smartphone auf und bin da bei Instagram oder irgendwo unterwegs, dann habe ich alle 3 Sekunden einen neuen Impuls und fast so scheint es ja auch in der Politik, zumindest in Amerika, der Fall. Also Trump überschüttet die Welt letztendlich mit Dekreten, Verordnungen, Strafzöllen, ein disruptives Verhalten letztendlich an jeder Stelle, auch im Alltäglichen letztendlich. Und du hast nicht umsonst bei deinen Fonds ja auch den Namen 10-mal verwendet mit der Begründung, dass wir in Zukunft vielleicht auch diese sogenannten Innovationszyklen, wo sich Dinge verändern, also nicht nur technologisch, sondern auch in der Anwendung und im Mehrwert, dass man diese Zyklen, die früher mal 20, 30 Jahre gedauert haben, die Entwicklung des Internets und so weiter und so fort bis zum Status oder auch das Smartphone in seinen ersten Ausprägungen, dass man das alles in ganz anderen Dimensionen zu rechnen hat für die Zukunft.
Du, die Geschwindigkeit der Innovation, dieses Konzert der technologischen Durchbrüche, das ist wirklich verrückt. Also ich habe das ja, da kommt ja auch der der ursprüngliche Name her, dieses 10xDNA, wir haben es ja umbenannt in Tech, also Technology and Equity.
Ja.
Aber die Idee von dieser DNA, der Disruption und der großen Sprünge und eben nicht 2-3% jedes Jahr besser, der ist natürlich genau geblieben. Und diese Innovationsgeschwindigkeit, die wird größer, auch sogar schneller und progressiver, als ich das gedacht hätte. Wenn man sich anschaut, wie sich Chips, wie sich Sensoren, wie sich KI, ist jetzt ein sehr großer Begriff, aber nehmen wir mal nur das Konzept dieser Large Language oder Large Anything Models entwickelt, da muss ich sagen, bin ich selber sogar überrascht, was wir in den letzten Monaten an Entwicklung gesehen haben. Und ich glaube, dass die Leute unterschätzen, wirklich unterschätzen, was dieses und nächstes Jahr bewegt wird. Wir haben zum Beispiel, nur jetzt mal ein Beispiel, das größte Produkt der Menschheit wird dieses Jahr durchstarten. Das ist halt die Kopie von uns, also dieser Humanoid Robot, also der Kopie des Menschen. Das ist ein unfassbar technologischer Durchbruch, der an ganz vielen Stellen passiert ist, dass das dann das Gesamtprodukt möglich war, ähnlich wie beim Smartphone. Aber diese technische Veränderung, glaube ich, die ist doch nochmal, sogar als ich das eingeschätzt habe, schneller geworden, und die nächsten 1-2 Jahre werden sehr, sehr, sehr interessant.
Sind die Aktienkurse, also wenn man jetzt mal von den Großen auch auf die Kleinen zurückschießt, wir haben ja im Grunde genommen erstmal so die Basisinvestments, Nvidia mit ihren Speicherchips, die überall bewegt werden, also Titel der ersten Reihe, die auch von der Bewertung her mittlerweile sehr teuer geworden sind. Man spricht jetzt oft so von der zweiten Welle letztendlich, wo dann auch die Anwender und Anwendungen dieser Chips mehr in den Vordergrund kommen. Wie siehst du da die Entwicklung auf die nächsten 5 Jahre?
Naja, ich glaube, dass, also das ist auch unser Fokus, dass die wirklich großen Chancen bei Titeln sehen, die man nicht so jeden Tag liest. Und wir sehen da gerade Bewertungen auf der einen Seite. Fairerweise Nvidia, gerade natürlich auch nach dem Sell-off, ist auch attraktiv bewertet. Also muss man fairerweise sagen, das ist gar nicht mal so teuer. Bei Nvidia sehe ich eher das Risiko, dass sie selber disruptiert werden. Dass jetzt zum Beispiel die Custom Silicons, wo wir investiert sind, kann ich gleich noch drauf eingehen, oder auch ein AMD oder andere oder neue Chips, die kommen, auf einmal doch ein Wettbewerb sind, weil die sind heute halt, können die so hohe Gewinne haben, weil die quasi den Markt, wie damals Google bei Search, denen das gehört. Aber wir sehen das gefährdet. So, wo sind die großen Chancen und auch unserer Meinung nach weniger Risiken? Das sind bei Unternehmen wie zum Beispiel so einem Alphawave Semi, was wir haben. Das ist ein spezifisches Technologie, Intellectual Property für Chips in der Kommunikation. Das ist quasi ein Instrument, wo die weltweit führend sind und wo dann die meisten das lizenzieren müssen, weil die dort absolut Weltmarktführer sind und dann genauso von dem Trend profitieren, aber noch hochattraktiv bewertet sind und eben nicht so schnell disruptiert werden können, weil das ein sehr spezifisches Know-how ist, wo auch ganz wenige Unternehmen überhaupt reingehen. Oder halt Unternehmen, die schon stabile Plattformen haben, nehmen wir zum Beispiel ein Kaspi bei uns, und jetzt KI nutzen, egal wer denn jetzt die beste KI rausbringt, ob das ein Google ist, ob das ein OpenAI ist oder wer immer da die beste hat, aber denen gehören die Kunden, die haben die Zugänge und die nutzen jetzt KI und können auf einmal deutlich schneller Produkte weiterentwickeln, Kunden ansprechen und so weiter. Und dort sind wirklich tolle Bewertungen und weniger Gefahr, dass diese Unternehmen disruptiert werden.
Wir haben hier ja, das ist auch eine Folie aus eurer Präsentation raus, ganz verschiedene Themen, und wie du es vorher schon angesprochen hast, in aller Munde ist so ChatGPT oder auch die neuen Wettbewerber, die da jetzt auf den Markt gekommen sind, und wie vorher schon erwähnt, man kommt gar nicht mehr mit oder hat das Gefühl, gar nicht mehr mitzukommen. Das habe ich neulich bei dir auch gelesen. Bei ChatGPT, wenn ich eine Frage stelle, erstelle mir einen Reiseplan fürs Wochenende nach Portugal, dann arbeitet der 36 Sekunden. Mittlerweile gibt es Systeme, die schaffen das in 6 Sekunden. Also ein System, was disruptiv agiert, also ChatGPT im Vergleich zu einer Google-Frage, wie ich es früher gemacht habe, wird selber schon wieder disruptiert an der Stelle.
Und das ist gefährlich. Deswegen sind wir auch, also es ist noch nicht public, aber wir investieren ja auch im Private Market. Deswegen haben wir auch nie bei ChatGPT investiert, weil wir glauben, das Unternehmen ist natürlich sehr erfolgreich, aber wir glauben, das kann disruptiert werden. Mhm. Wenn ich aber zum Beispiel mal so ein BYD nehme, die weltweit das effizienteste Autoproduktionsunternehmen der Welt sind, mhm. leider für die deutsche Autoindustrie, das kann man eben nicht so einfach mal in 2-3 Wochen disruptieren.
Ja, ja.
Und diese Geschwindigkeit, mit der das passiert, es gab ja immer wieder neue Frameworks, die da rauskommen, das ist überhaupt nicht mehr zu übersehen, das kann auch gar keiner mehr übersehen, sondern das ist eine verrückte Zeit, die da jetzt gerade entsteht. Und für mich ist das Interessante, es ist kein Plateau in Sicht, ja, sondern man sieht, die Sachen werden immer intelligenter, auch in einer schnellen Geschwindigkeit. Wir sehen, sie werden immer effizienter. Und damit werden die Unternehmen, die heute im Markt gut etabliert sind, ihre Kunden haben und dann das Management und die Agilität in der Softwareentwicklung haben, die jetzt diese Frameworks nutzen, was immer gerade diese Woche das beste, günstigste Framework ist, das sind dann die großen Gewinner.
Ich komme da nochmal zurück. Ich war vor ungefähr 6-7 Monaten auf einem Vortrag von Microsoft und der Referent hielt den Vortrag, exakt den gleichen Vortrag, bereits 12 Monate vorher. Und er brachte tatsächlich die gleichen Folien mit und hat gesagt, ja, ich hätte gedacht, das Update meines Foliensatzes würde 5 Jahre brauchen, aber die Zeit hat ihn schon eingeholt. Also die Technik hat sich dann innerhalb von 12 Monaten so weit weiterentwickelt, wo er früher einen 5-Jahres-Zyklus irgendwo dahinter hatte. Und wir sehen es alle, all diejenigen, die mit ChatGPT schon mal gearbeitet haben, der ein oder andere Zuhörer, für den ist das heute vielleicht Neuland oder der hat zu viele Fachbegriffe da drin. Ein Appell, starten Sie auf jeden Fall mal an der Stelle, fragen Sie mal ChatGPT nach irgendwas, ob es Ihre Erkältung ist oder wie Sie Ihre Waschmaschine reparieren und Sie werden erstaunt sein, welche Ergebnisse Sie da bekommen. Und diese Faszination und diese Disruption erlebt man ja nicht nur jetzt in der Digitalisierung bestimmter Dienstleistungen, ob das jetzt ein Marketing-Newsletter ist, den jemand verfasst, wo ich heute ChatGPT auch nutze beispielsweise, oder auf der anderen Seite die Medizintechnik, wo, glaube ich, habe ich auch vor ein paar Tagen einen interessanten Bericht gelesen, die größten und schnellsten Fortschritte da auch möglich sind. Wenn man Daten, die ja weltweit vorhanden sind, beispielsweise in der Krebsforschung, dann mit diesen intelligenten und neuen Technologien zusammenwürfeln kann, in Sekundenschnelle ganz neue Erkenntnisse und Ergebnisse bekommt. Ich glaube, da sind viele, viele positive Dinge auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich aber auch Gefahren. Wie siehst du da so schwarz und weiß an der Stelle?
Also erstmal für mich total eindrucksvoll, wenn du mich aktuell fragst, was ist das beste Produkt, um zum Beispiel Code zu generieren oder so, ist das Claude, also gar nicht ChatGPT. Mhm. Und wenn du mich fragst, was ist das Beste, um zum Beispiel über meine Erkältung, Politik oder anderes mit einer Chat-Engine zu sprechen, ist das Grok, also von X.com. Und das ist verrückt, dass das besser ist aktuell als ChatGPT. Nächste Woche mag ChatGPT wieder besser sein. Okay. Aber man sieht also, was da für ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ganz großen Unternehmen einfach passiert. Ja, das ist also, und die Durchbrüche, die das dann jetzt ermöglicht, in den Unternehmen, die das adaptieren. Und hier ist das Problem. Wir waren sehr groß bei Palantir investiert, sind dort aktuell nicht mehr investiert, weil der Aktienpreis sehr, sehr stark gestiegen ist. Aber das Interessante war, als wir damals bei Palantir investiert haben, hat in Deutschland, haben die den Vertrieb hier auch versucht, aber ganz wenige deutsche Unternehmen haben das verstanden. Und ich brauche zentrale Daten und ich lasse dann KI-Modelle drauflaufen. Die haben einfach gesagt, das ist zu früh, das wollen wir nicht. Hm. Und das ist die Gefahr. Die Unternehmen, die sich jetzt nicht sehr progressiv und sehr mutig in dieses wirklich AI or die reinbringen, die werden leider in ganz häufig nicht überleben. Und das ist dieses, wo kriegen wir jetzt die Agilität her? Welche Unternehmen haben das? Welche Managements in den Unternehmen haben auch das technische Verständnis, haben den Mut und diese DNA, das zu verändern? Und das zum Beispiel, mein Herz blutet, fehlt halt genau in der deutschen Autoindustrie. Und das ist so ein plakatives Beispiel. Und da wird jetzt die Wirtschaft quasi geteilt in Unternehmen, die das adaptieren und nicht. Und da muss man natürlich dann wiederum sagen, das Positive, wo mein Herz blutet für die deutsche Autoindustrie, freut sich mein Herz über unsere Investoren, weil die Chancen, die wir in den nächsten Jahren sehen werden, die Returns, die wir generieren werden, glaube ich, werden sehr, sehr interessant werden.
Also wo wir der Spitze sind und auf europäischer Ebene, wir haben ja in Deutschland da nicht immer das letzte Wort, ist tatsächlich dann die Regulatorik. Also ich erinnere mich da an die Covid-Zeit, da hat man dann Tage und Wochen lang überlegt, wie kriegt man jetzt eine App auf den Start, die dann herausfindet, wer sich wo befindet. Ich meine, mit Google Maps oder so hätte ich das ja schon viel früher haben können. Diese
um es auch ganz klar zu sagen. Wir haben das ja dann in Deutschland entwickelt für viel, viel Geld, aber die Kerntechnologie, also genau das Mapping, wer wo war und so weiter, ist komplett von Apple und von Google gekommen. Wir haben nur quasi das Interface drüber gelegt. Okay. Also wir haben da gar nichts entwickelt und trotzdem war es hochreguliert und sehr, sehr teuer. Also da hat man wirklich gesehen, wie schlecht wir aufgestellt sind.
Ja, denkst du, dass jetzt mit der neuen Regierung, wenn sie so zustande kommt, da so ein Ruck durch Deutschland geht und wir uns da öffnen oder auf der anderen Seite wollen und können, ist ja zweierlei, wenn man die Einbindung in die EU anschaut.
Ich hoffe das. Deswegen habe ich Friedrich Merz, aber auch Christian Lindner, der es ja dann meiner Meinung nach leider nicht geschafft hat, unterstützt und war mit denen zusammen auf der, wie man so Campaigning sagt im Englischen, also unterwegs auf Bühnen und habe dafür gekämpft, dass wir eine Demokratie behalten, weil ich glaube, dass eine AfD oder eine linke Partei keine guten Antworten sind. Das, was ich jetzt in den letzten Wochen gesehen habe, zum Beispiel, dass man da erstmal wieder riesen neue, ob man die Sondervermögen nennt oder so, ist ja total egal, das sind Schulden, Schulden aufnehmen will und nicht über ganz klar Deregulierung, Kosten runter diskutiert und das alles. Das muss ich sagen, stimmt mich leider nicht positiv. Habe mich aber auch in den letzten Tagen mit Friedrich Merz nicht mehr persönlich ausgetauscht. Deswegen ist das nur, was ich jetzt auch selber aus der Presse gehört habe und nicht von ihm. Aber aktuell, rein von außen heraus, muss ich sagen, habe ich kein gutes Gefühl über diese Verhandlungen. Weil erstmal war die Antwort wieder, let's print a lot of money. Und ich glaube, das ist die falsche Antwort.
Wenn wir nochmal zurückkommen zum Thema Technologie und es gibt ja so dieses bekannte Zitat, alles, was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert. Gut, in Ämtern gibt es teilweise die noch zahlreiche Faxe. Das ist ja nicht nur ein Running Gag, sondern ein Fakt für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Auch eine Steuererklärung, denke ich, könnte heute schon eine Maschine erledigen. Wir haben schon diese Disruption und auch die Möglichkeit der Disruption, aber auf der anderen Seite hängen natürlich sehr viele Wirtschaftszweige von bestimmten Themen ab, wenn die immer noch so gemacht werden, wie wir sie die letzten 20 Jahre gemacht haben. Also auch hier die Frage vielleicht oder deine persönliche Meinung, wird die Disruption, diese bürokratischen Hürden irgendwann automatisch aufbrechen, weil es keine Alternative mehr dazu gibt? Oder wie lange kann man sich eine Blockadehaltung leisten? Wenn es dann irgendwie finanziell wehtut, eine Region, oder wenn wir komplett den Anschluss verlieren, also gefühlt, also so jetzt in meinem Tagesverständnis und wenn ich Nachrichten und so anschaue, dann links und rechts um uns rum passieren Dinge und wir sind gefühlt so im Stillstand. Es tut sich einfach viel zu wenig.
Da muss ich dir leider zustimmen. Und du hast halt die China, die machen das über quasi großen Befehl von oben. Ja, also was für mich menschlich der falsche Weg ist. Aber jetzt mal wieder rein wirtschaftlich hat das einen sehr großen Erfolg. Also alles das, was da an Robotern, Autos, Quantenchips und auch ja KI gebaut wird, ist wirklich absolut weltführend. Ja. Und auf der anderen Seite hast du eine USA, haben wir auch schon eben drüber gesprochen, kann man auch wieder ethischen Fragezeichen dran machen, aber die einen Plan haben über Multimilliardäre pro Wirtschaft, Bezos, Musk, Zuckerberg, wie die alle heißen, ne? Also ganz, ganz aggressiv einfach ihre Wirtschaftsthemen da durchzusetzen. Und jetzt die Frage, was ist die europäische Antwort? Ja. Und wenn ich jetzt sehe, was passiert in der EU, ich darf mich ja auch mit dem einen oder anderen da oft austauschen in den Spitzenpositionen. Da muss ich dir heute, da habe ich dir auch nicht zu viel Hoffnung machen. Ja, ich hoffe, das ändert sich, dafür setze ich mich auch immer wieder ein. Aber aktuell fehlt Europa dieser Plan. Wer sind wir? Was ist unsere Antwort auf dieses Vorgehen von China und Amerika? Wie können wir wieder, wo sind wir stark? Was ist unsere Antwort darauf? Und ich hoffe, dass wir das in den irgendwann finden. Ja? Aber aktuell fehlt das. Und irgendwann wird es so schlimm werden, als dass dann quasi das ganze System zerbricht. Vielleicht kann man das Schumpeter oder Ähnliches da heranziehen und sagen, dann fangen wir wieder neu an. Da ist ja mal, so schlimm das ist, Deutschland stark rausgekommen durch diesen Krieg, durch diesen schrecklichen Krieg, weil alles zerstört war, haben wir neue Infrastruktur aufgebaut. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Das wäre natürlich ganz schrecklich, wenn Deutschland oder Europa so weit ins Hintertreffen gerät, dass es sich neu erfinden muss. Aber aktuell fehlt uns unser eigener Plan, unser Masterplan. Und zum Beispiel so eine chinesische Regierung, die geben ja immer wieder Pläne raus. Das sind unser 5-Jahres-Plan, unser 10-Jahres-Plan oder 50-Jahres-Plan.
Ja.
Und das fehlt mir. Es gab mal ein Papier von der FDP, jetzt vor den Wahlen, wo die gesagt haben, so würden wir die Wirtschaft neu in Schwung bringen. Das fand ich gut und auch viele andere Köpfe gut. Aber es war natürlich auch kein umfassender Plan für Europa. Wer hat den Masterplan für Europa? Und wer ist der Kopf oder noch besser das Team, die Köpfe, die das dann auch voranbringen? Ähnlich wie jetzt Trump und Musk in den USA. Nochmal, das kann man schlecht oder gut finden.
Ja, aber
die haben einen Plan, die machen etwas.
Ja.
Was ist unsere Antwort? Wer sind unsere Köpfe? Das ist so ein bisschen Emmanuel Macron, der so ein bisschen so eine Führungsposition, finde ich, innehat, aber natürlich auch keine starken Support mehr aus dem eigenen Land heraus, auch viele Probleme in seinem eigenen Land. Aber wer ist das? Wer ist dieser Charakter, dem die Menschen folgen? Was ist unser spezieller Plan für Europa? Was ist unsere Antwort darauf? Das fehlt mir.
Aktion statt Reaktion. Also momentan sind wir, glaube ich, sehr stark am Reagieren. Gibt natürlich auch viele Positionen drum um uns herum, wo man teilweise unverschuldet reingeraten sind. Aber gehen wir mal von den Staaten weg, vielleicht nochmal zu den Unternehmen, was mich persönlich auch interessiert. Apple hat es ja geschafft, so diesen, glaube ich, für die meisten greifbaren Moment der Disruption sehr stark 2007 umzusetzen. Also wenn man sich denkt, das erste iPhone kam erst 2007 raus, noch gar nicht so lange her, wo dann Nokia, bis dato hatte keiner gedacht, dass Nokia jemals seine Position da am Handymarkt verliert. Plötzlich kam da Apple ums Eck und mittlerweile, wenn man sich die Marktkapitalisierung jetzt von Apple, Microsoft, Nvidia und dieser Unternehmen anschaut, dann stelle ich mir die Frage, weil die ja auch entscheidend sind für die aktuelle Bewertung der Aktienmärkte und ob es den Märkten gut oder schlecht geht. Kann es bei Apple jetzt beispielsweise mit dem Thema KI auch dazu kommen, dass die von dem Newcomer komplett vom Thron gestoßen werden, dass die einen Nokia-Moment irgendwie erleben, oder sind die Unternehmen im Hintergrund, was ich eher glaube, so weit gut positioniert, dass die auf die Geschäftsmodelle der Zukunft reagieren können? Also jetzt konkreter gefragt, mit ChatGPT bräuchte ich ja keine einzige App mehr auf meinem Smartphone, sondern ich nutze das Smartphone wie meinen persönlichen Assistenten.
Ja.
Und sage, ich will morgen Abend in Hamburg sein, bitte Geschäftsessen buchen und die beste Reisemöglichkeit.
Du, absolut. Also ich erinnere mich noch sehr gut, als ich das große Glück hatte, auch persönlich bei dem Launch vom iPhone bei Steve Jobs mit dabei zu sein in San Francisco. Und dann mit meiner Erfahrung als Softwareentwickler gesehen habe, wow, wenn ich all diese Sensoren jetzt in meiner Hosentasche habe, was könnte ich damit bauen? Der App Store kam ja dann ein Jahr später. Und seitdem haben wir viele, viele Apps erfolgreich gebaut und es war eine unfassbar tolle Zeit. Gerade jetzt denke ich, das ist der perfekte Moment für Unternehmen, Apple anzugreifen. Apple war nie schwächer als jetzt, weil sie einfach diesen KI-Zug komplett verschlafen haben. Sie haben keine starke Cloud. Und in dieser Kombination, obwohl die Hardware ja unfassbar toll ist, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich ein neues MacBook anfasse, heute noch mein iPhone, ich habe hier meine Apple Watch, das sind ja herausragende Hardware-Geräte.
Produkte, ja.
Aber irgendwann wo wir uns natürlich immer ja auch wieder mit den aktuellen Modellen beschäftigen, was sie alles können, frage ich mich, warum bin ich bei meinem iPhone eigentlich immer noch dabei und tippe alles manuell und er weiß nicht, welche Termine ich habe und wann. Mhm. Also, und das macht, oder man hat ja zum Beispiel auch gesehen, dieses, glaube ich, was ein bisschen viral gegangen ist, dieser KI-gesteuerte Foto-Eraser, also wo ich einfach sage, ich will eine Person oder irgendwas aus dem Bild haben. Und wenn man das mit Samsung vergleicht, kann man schon fairerweise sagen, dass da wirklich Apple ganz, ganz, ganz schlecht abliefert aktuell. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, ob das passieren wird. Aber so ein bisschen, wenn das jemand machen will, dann ist jetzt Apple wirklich geschwächt. Also nicht vom Finanziellen her, aber von der Agilität und der Geschwindigkeit. Und ich könnte mir eine Zeit vorstellen, in der dann Apple doch auf einmal abgelöst wird, weil es fehlt einfach wirklich die Innovation.
Es gibt da auch, vielen Dank, es gibt ja auch diese Zeitreihe, was waren vor 20 Jahren die größten Konzerne der Welt nach Marktkapitalisierung und wie hat sich das heute verschoben? Wir haben da sehr stark jetzt natürlich eine Konzentration in den USA, eine Konzentration im Tech-Bereich, auch wenn es nicht mehr ganz tagesaktuell ist, weil die letzten paar Tage ein paar Milliarden vernichtet worden sind, die vorher dazugekommen sind. Also muss man immer relativieren, die Zahl. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch gelesen, dass Big Tech, also die großen Konzerne, Amazon besteht ja nicht mehr nur aus einem Versandhandel, wo viele Leute denken, ja, da kriege ich mein Paket, sondern die verdienen ihr Geld ja ganz woanders. Und so ist es bei Apple auch so oder bei Microsoft, die beteiligen sich dann anderen kleineren Firmen, auf die ihr ja primär euer Auge habt,
wir haben Unternehmen, die leben aus diesem Ecosystem heraus. Also die leben halt davon, dass es einen App Store gibt und die dann zum Beispiel eine App haben, die halt eben den Großteil der Bevölkerung abdeckt und dann wiederum KI-Modelle hat. Also wir haben jetzt nicht das Konzept, dass wir sagen, wir investieren gezielt in Unternehmen, die übernommen werden. Also wir hatten 4 Übernahmen aus unserem Small-Mid-Cap-Fonds letztes Jahr. Aber das ist nicht die Strategie, die wir haben, sondern wir sagen halt, wo sind Chancen auf Basis dieser großen Player, wo man sehr attraktiv besonders starke Teams mit einer besonders starken Technologie, die einen guten Zaun drumherum gebaut hat, investieren kann. Das ist quasi die Idee. Und Amazon zum Beispiel ist eine totale Robotics-Company. Ja? Also es ist eine KI-Company mit eigenen KI-Chips. Es ist AWS, also das, genau, es ist eben kein Buchhändler mehr sozusagen, sondern es ist einfach eine der führenden Robotics und Chips Companies, ja.
Mhm. Du hast vorher, als wir über Apple gesprochen haben, auch drüber erzählt und philosophiert, dass es durchaus jemand geben kann, vielleicht kennt man die Firma heute so noch gar nicht, ChatGPT hat vor 2 Jahren auch niemand auf dem Schirm gehabt, der nochmal ganz neu die Welt verändern wird, also ich denke da auch dran, dass es schon hier auch, wenn man in 5 Jahren drauf schaut auf diese Liste, neue spannende Firmen geben wird.
Das kann ich dir versprechen. Ja. Die Welt durch KI, durch Chips, durch Robotics, durch Space, was glaube ich auch relativ wichtig wird, wird so stark verändert werden, dass ich sehr, sehr, sehr viel Geld darauf setzen würde, dass diese Liste sehr anders in 2 bis 3 Jahren bereits aussieht. Und das wird sich jetzt stark verändern, ja.
Also sehr viel Musik drin und da kommen wir dann auch zu euren Produkten. Also du hast ja vor, wie lange ist her? Ich glaube, 4 Jahren habt ihr den ersten Publikumsfonds aufgelegt.
Ja, ungefähr.
Ja, genau. Das war jetzt eine recht ungünstige Zeit erstmal, weil ja dann der Covid-Crash kam, beziehungsweise das Jahr 2022. Wo ja auch Tech-Aktien erstmal in die Knie gegangen sind, da seid ihr auch erstmal mit runtern, weil natürlich das Geld nicht nur von den Großen abgezogen wurde, damals hatte eine Meta 70% verloren, sondern auch in der zweiten Reihe, gerade bei den Small Caps, wo man noch keine so eine Experience hatte, also funktioniert jetzt das Geschäftsmodell, da durchaus auch mal die ein oder andere rote Zahl jetzt zu notieren war.
Wir haben auch sogar Unternehmen komplett verloren, was untypisch ist quasi am Aktienmarkt, wo wir Positionen, Unternehmen aufgebaut haben, die eine gute Technologie hatten und wir haben das damals falsch eingeschätzt, gesagt haben, die werden finanziert werden und dann irgendwann in positiven Cashflow reinlaufen und die sind einfach wirklich Chapter 11, die sind pleite gegangen. Und wir haben als Team, das ist natürlich, war dann sehr, sehr hart, aber heute sage ich mal, war das vielleicht sogar ganz gut, sehr viel gelernt, weil wir natürlich in einer Zeit einen Fonds gelauncht haben. Das war ja gar nicht getimed, sondern es war ein Konzept, eine Idee von mir. Wie will ich selber mein eigenes liquides Vermögen anlegen? Mhm. Dann kam die Idee der Fonds. Und wir haben einfach als Team richtig hart gearbeitet und gelernt, damit wir auch, das will ich ganz klar sagen, wir haben auch handwerkliche Fehler gemacht, aus voller Passion. Ich war voll investiert, ich war voll dabei. Und wir haben uns echt stark entwickelt, neue Köpfe dazu genommen, noch mehr Software, andere Strukturen, Prozesse aufgebaut. Also wir sind da wirklich durch eine ganz, ganz harte Zeit gelaufen und haben, glaube ich, auch in den letzten Monaten, Jahren fast jetzt schon wieder gezeigt, dass wir es jetzt deutlich besser machen und können. Die Idee der Technologie, der Disruption bleibt und dies auch stärker denn je. Und jetzt, glaube ich, haben wir auch alles zusammen, um als Team dann wirklich auch sehr gute Entscheidungen zu treffen.
Also die Learnings sind, glaube ich, ganz wichtig und das waren auch bei deinen Vorrednern, war immer eine meiner Fragen, was war dein größter Investmentfehler, den du jemals begangen hast? Und ich glaube, da kannst du viele Anekdoten erzählen, auch als Startup-Investor. Es ist ja so, wenn ich die Höhle der Löwen anschaue beispielsweise, dann gibt es 10 Firmen, bei 9 ist ganz okay und die 10. funktioniert dann. Und so, absolut, denke ich, funktioniert auch die Welt und irgendwo das Gesamtkonzept, wenn man...
Ja, also generell hast du natürlich total recht. Und gerade wenn man die Höhle der Löwen sieht, das ist natürlich sehr progressiv, weil das sind schnelle Deals in der Fernsehshow, das sind ganz junge Unternehmen und da können natürlich auch wirklich mal 90% rausfallen. In unserem Aktienfonds ist es halt anders, wo wir uns ganz klar jetzt auch den Benchmark gesetzt haben. Wir werden hoffentlich nie wieder ein Unternehmen verlieren, weil wir halt durch natürlich bei gelisteten Unternehmen ja in die Zahlen reingucken können. Mhm. Wir machen eine sehr tiefgreifende Due Diligence, haben die ausreichend Cash, wann werden die Cashflow positiv? Also deswegen muss man schon ganz klar sagen, im Venture Capital Bereich kann es sowas geben. Bei uns jetzt im Fonds sollte sowas nicht mehr passieren und am öffentlichen Markt kann man das auch so machen mit klugen Investmententscheidungen, dass man da eben keine Unternehmen verliert. Damit lässt man vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann auch mal so ein 20-30x, sage ich mal, Chance liegen. Aber da haben wir unser Portfolio auch umgebaut, dass wir schon genau auf diese Sache schauen, ist da ausreichend Cash, um dann auch in diese Profitabilität reinzulaufen.
Also sprich, jedes Unternehmen, was ihr drin habt, wird dann nicht nur in der Talkshow oder in der Fernsehshow bewertet, Daumen rauf, Daumen runter, sondern zutiefst analysiert, wie das bei jedem Fonds dann auch der Fall ist. Aus wie vielen Positionen besteht denn heute der erste Fonds und der älteste?
Wie viele Positionen? Ich glaube, 35. Aber das schreiben wir mal auf der Website. Ich glaube, wir sind gerade bei 35 Positionen.
Ja, ja. Und die sind ja, wie ich gesehen habe, immer alle transparent. Also da steht alles drauf, in welche Firmen derzeit das Geld investiert wird. Finde ich denn da so große Unternehmen wie Nvidia und Microsoft auch? Weil dann hätte ich ja vieles einfach doppelt.
Nein, und das ist auch, glaube ich, das Wichtige bei uns. Und du hast gerade gesagt, das machen viele Fonds. Aber ich glaube, das, was wir da an Research reinstecken, wie tief wir in die Unternehmen reingehen, wie oft wir vor Ort sind, wie wir mit dem Management austauschen, ist schon nochmal ein anderer Ansatz. Dadurch haben wir auch oder haben wenige Titel, also High Conviction und eben nicht. Es gibt kein Nvidia, kein Amazon, kein Apple dabei. Das ist eben wirklich weg von der Benchmark und deswegen auch, wie wir finden, eine ideale Ergänzung. Weil, und das ist selten geworden, wenn man sich den Markt anschaut, wirklich ein proprietäres Research und damit auch ein proprietäres Portfolio ist, wo man halt Namen findet, die man in ganz wenigen Fonds und natürlich noch viel weniger ETFs findet.
Zu den anderen beiden Produkten, Abgrenzung jetzt zu dem Hauptprodukt oder dem Ursprung oder deiner Tätigkeit im Publikumsbereich?
Also wir haben einmal den Disruptive Tech, da haben wir quasi... sind wir global, wir sind überall global unterwegs, aber da haben wir auch von der Marktkapitalisierung her keine Begrenzung. Und da ist dann zum Beispiel, weil wir es halt anders sehen als andere, ein Tesla mit dabei oder war ein Palantir als Großunternehmen mit dabei. Das Small Mid Cap ist exakt das gleiche Research, exakt die gleiche Strategie, aber eben der Fokus auf Small und Mid Cap. Das heißt, die bekommen dann mehr Platz sozusagen, dann noch größere Anteile und es kommen von unten Unternehmen dazu, die noch etwas Early Stage für den Aktienmarkt sind, damit natürlich etwas mehr Risiko, etwas mehr Chance haben. Und man könnte sagen, das ist quasi am nächsten am Venture Capital dran, weil es ist schon wirklich auch verrückt, welche kleinen Marktkapitalisierungen man heutzutage am Aktienmarkt, wie wir finden, hochattraktiv kaufen kann. Und das ist ja sehr, sehr spannend. Das ist also, könnte man fast sagen, so ein bisschen Venture Capital im Public Market, das ist der Smaller Mid-Cap. Und der Cleantech-Fonds, der ist dann nur auf dem Bereich Cleantech, auch aus dem gleichen Research. Man könnte, glaube ich, zusammenfassen, so ein bisschen electrify the world. Also, weil wir glauben, die Zukunft der Energie ist elektrisch und das findet man besonders stark und zum Beispiel kein Wasserstoff in diesem Fonds.
Wir haben auf unserer Webseite haben wir auch ein bisschen was dazu geschrieben, beziehungsweise ihr habt uns ja auch Informationsmaterial zur Verfügung gestellt, wo es mal um ein paar einzelne Unternehmen geht. Du hast vorher About You beispielsweise auch angesprochen. Erzähl uns doch da ein bisschen was zu eurer Strategie oder was macht ihr jetzt anders wie ein Kunde, der sagt, ja, was brauche ich so einen kleinen Fonds, wenn ich Big Techs kaufen kann?
Ja, genau. Ich glaube übrigens auch nochmal wichtig, in ein Portfolio gehören verschiedene Bausteine und da gehört auch sicherlich ein S&P oder andere Big Tech gehört damit rein. Wir ergänzen den und das halt eben mit einer sehr langen Erfahrung über 25 Jahre im Venture Capital und jetzt halt 4 Jahre im Public Market mit einem sehr stark technologischen Ansatz, sehr stark datengetriebenen Ansatz mit eigener Software. Und das, was wir hier gerade zeigen, sind so 4 Unternehmen, die im letzten Jahr, die wir entdeckt haben. Wahrscheinlich hat man außer About You vielleicht als Konsument diese Unternehmen noch nie gehört. Aber wir haben
eben auch. Klär mich auf, ich bin da auch einer davon.
Genau, aber ansonsten haben wir nie gehört. Und das Unternehmen, die wir durch unser Research finden, wo wir dann mit dem Management sprechen, das sind Unternehmen, die sehr frühphasig durch die große IPO-Welle noch mit höheren Bewertungen an die Börse gekommen sind und jetzt teilweise mit 50, 100, 200 Millionen an der Börse sind. Und die wir dann entdecken, wo wir dann wirklich viel Zeit reinstecken und dann die gekauft haben. Und die sind jetzt dann von PEs, von Private Equities, übernommen worden, weil die so günstig waren, dass die dann einfach von der Börse genommen wurden. Und wir haben hier, glaube ich, sehr, sehr, sehr kurzer Zeit sehr gute Returns generiert. Und das ist einfach, glaube ich, eine andere Strategie als ein Amazon und als ein Apple, was auch großartige Unternehmen sind. Und das ist eine tolle Ergänzung im Portfolio.
Ja, ich habe die Frage aufgestellt, das ist aber fast eine rhetorische Frage, ist der Turnaround nach den anfangs schwierigen Jahren, die wir vorher schon besprochen haben, geschafft? Ich glaube, das kann man mit Ja beantworten. Was man hier in Gelb sieht, ist jetzt der Disruptives-Fonds mit einem sehr starken Performance-Ergebnis die letzten 6 Monate, auch mal im Vergleich zum Standard & Poor's, Nvidia oder auch dem bekannten X-Trackers AI-Fonds oder dem sogenannten ETF, den man da kaufen kann. Natürlich muss man abgrenzen und da hast du völlig recht, dass ich hier nicht Äpfel mit Äpfel vergleiche, sondern Äpfel mit Birnen tendenziell. Aber die Frage am Ende des Tages ist immer, wie passt ein Satellit ins Depot? Und auf welchem Niveau kaufe ich diesen Satelliten? Und jetzt haben wir ja Gott sei Dank, drum einleitend meine Worte, ein paar schwächere Tage erlebt. Ja. Ich glaube, ihr seid jetzt vom letzten Höchststand, den wir erreicht haben, knapp 15% runter, eine Nvidia über 25% runter, eine Tesla über 45%. Wenn man es mal vergleichen würde, dann haben wir tendenziell ja schon Rabattzeit und eher bei der Dip-Zeit, sicher kann es noch mal ein paar Prozent runtergehen, aber mit Blick auf die nächsten 5 Jahre, denke ich mal, hat man im Technologiesegment und insbesondere hier bei euch derzeit relativ günstige Kurse.
Du, absolut. Und genau, weil ich natürlich auch jeden Tag in dem Portfolio lebe, sozusagen, kann ich sehr gut schlafen. Bin sehr froh, dass ich da deutlich über 10 Millionen in unserer Strategie investiert habe, weil einfach starke Unternehmen, wirklich gute Execution. Wir haben unser Research wirklich jetzt sehr sauber aufgestellt. Wir haben die Daten, wir monitoren das sehr sauber und einfach die attraktiven Preise, die wir da aktuell sehen, ja, ist eine große Freude. Und ich glaube, klar, es kann auch mal 5% runtergehen. Also das weiß ich auch nicht. Wir machen kein Timing. Aber dort in dieses Portfolio bei den starken Köpfen, die wir da im Management haben in den Unternehmen, mit der starken Technologie, dem Wachstum, da fühle ich mich einfach sehr, sehr gut, ja.
Ja, also man muss sicherlich dran denken, dass die Volatilität, also die Schwankung an der Stelle größer ist, wie wenn ich jetzt einen Vorkauf auf den DAX
Ja.
vielleicht, weil wir hier halt sehr in einem kleinen Umfeld tätig sind. Wir haben auch keine 1500 Titel drin oder keine 500 wie im Standard & Poor's, sondern die benannten 35. Und das schiebt eben so einen Fonds nach oben an, wie man hier sieht, wo man auch mal in 3, 4 Tagen 7, 8% machen kann, aber auch in die andere Richtung. Aber darum soll es, denke ich, niemals gehen beim Investment. Ich sehe immer einen Anlagehorizont 5 Jahre und länger. Und das war heute so letztendlich meine Botschaft auch an die Teilnehmer. Gehen Sie weg von der täglichen Betrachtung der Märkte, gehen Sie weg davon, wo heute eine Aktie steht, wo ein Fonds steht, sondern überlegen Sie sich eher, und du korrigierst mich gleich, Frank, wenn ich da allzu schief liege, wo wird sich die Welt in 5 oder 10 Jahren befinden und was passiert in dem Technologiesegment? Ich finde es hochspannend jeden Tag. Ich habe vor ein paar Tagen, ich halte es hier gerade mal schnell ins Bild, habe ich mir so ein Ding bestellt, das nennt sich Rabbit, das ist wie so ein kleiner Fotoapparat. Und mit dem schaue ich in meinen Kühlschrank zu Hause rein und der sagt mir dann, du brauchst Milch, du brauchst dies oder brauchst jenes und gibt mir meine Einkaufsliste raus. Also das sind Sachen, die kann man sich gar nicht vorstellen, was da auf uns zukommt. Und da denke ich, muss der Kunde sehr wohl damit umgehen können, wenn es mal 15, 15% auch in einer Woche runtergeht, sondern braucht eher den Fokus so auf die nächsten 5 Jahre. Was sind so deine Kernbotschaften, wenn wir über das Jahr 2030 sprechen?
Ich glaube, das sind wirklich super spannende Zeiten, die große Herausforderung, haben wir eben gesprochen, für Europa darstellen. Aber als globaler Anleger mit einem erfahrenen Team und einer fokussierten Strategie, glaube ich, sehr große Chancen bei Volatilität bieten. Es fängt gerade erst an, dass eben diese Verbindung, die wir jetzt überall im Gigabit-Bereich haben, an jedem Punkt der Welt, über das Weltall, mit Robotics, mit Blockchain, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, und den ganzen Technologien jetzt sowas zusammenkommt, wo Autos selbst fahren, wo wir unseren Körper neu programmieren, wo zum Beispiel auch die Finanzindustrie sehr stark auf Krypto- und Blockchain-Technologie gehen wird, bitte keine Meme-Coins, sondern ganz klare Technologie, die hochzuverlässig, deutlich günstiger weltweit Transaktionen macht. Also wir sind vor vielen Industrien, die neu geschrieben werden, und es macht einfach, ich habe großen Respekt hier vor der Aufgabe bei Tech Capital CEO zu sein, aber ich muss auch sagen, ich freue mich an den meisten Tagen einfach, was da alles kommt, bei wem wir investieren dürfen, wie die nächsten Jahre werden. Und ich glaube, es ist eine echt spannende und wahrscheinlich auch eine relativ erfolgreiche Reise, die wir bis 2030 dann vor uns haben.
Sehr schön. Ich bedanke mich für deine Ausführungen, vor allem für deine Zeit, die du uns und mir heute zur Verfügung gestellt hast. Ich würde sagen, wir hören uns allerspätestens in 5 Jahren wieder, im Jahr 2030, und schauen dann, wie unsere Prognosen und die Glaskugel letztendlich die Zukunft auch gestalten wird. Aber ich bleibe, und da habe ich jetzt auch 21 Jahre Investmenterfahrung als Selbstständiger auf dem Rücken, ich bleibe sehr, sehr optimistisch, was die Technologieentwicklung anbelangt, was insbesondere den amerikanischen Markt anbelangt. Ich glaube auch wie du an Unternehmen aus der zweiten Reihe, wo ich sage, die Großen haben schon einige Vorschusslorbeeren bekommen. Aus der zweiten Reihe hat man immer mehr Positionen jetzt nach vorne kommen sehen, die dann von der Anwendung profitieren oder die Anwendung letztendlich hinter dem Chip letztendlich dann auch bedienen. Und da, glaube ich, haben wir unglaublich viel vor uns. Also ich erinnere mich auch noch an die 90er mit AOL, als Boris Becker das erste Mal Werbung gemacht hat. Bist du schon drin?
Ja.
Und hätte man nur damals ein paar mehr Tech-Aktien gekauft, und ich glaube, wir kriegen jetzt diese Momente auch wieder. Hoffentlich geht es noch einen Ticken weiter runter, wo man sagt, okay, endlich mal wieder Technologie günstig. Und das wäre auch mein Appell an die Kunden. Sind Sie mutig, wenn andere ängstlich sind, und kaufen Sie auch mal zusätzlich wieder Tech ins Depot, oder denken Sie nicht nur an die großen Titel, sondern vor allem auch mal an die unbeachtet noch am Rand zu liegen.
Das ist
Vielen
sehr, sehr
Dank.
schwierig, aber genau wie der Warren Buffett auch gut gesagt hat, wenn Blut im Wasser ist, dann muss man kaufen. Und nach diesem sozusagen Fear Index, den man ja immer versucht auszurechnen, sind wir aktuell beim Maximum Fear. Ja. Wir haben tolle Unternehmen, tolles Management. Also ja, ich freue mich, wenn da der eine oder andere zugreift, weil ich glaube auch für ihn, es ist jetzt eine gute Zeit. Timing ist immer schwierig, aber aktuell muss man sagen, ist es sehr, sehr attraktiv. Es hat super viel Spaß gemacht. Toll. Vielen, vielen Dank für die großartige Vorbereitung und Moderation. Lieber Martin, war echt toll. Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.
Gerne. Alles Gute, Frank. Toi, toi, toi. Und immer ein gutes Händchen bei deinen Investitionsentscheidungen.
Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao.